Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Das Thema von meinem Vortrag ist Indikation zur Therapie, ist die HBV-DNA alles? Diese Folie zeigt den natürlichen Verlauf und die Therapieindikationen. Sie haben eine ähnliche Folie heute schon gesehen. Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen. Ich möchte an und für sich nur an dieser Folie zeigen, welche Themen ich heute Abend besprechen werde. Professor Hofer hat sehr schön gezeigt, dass bei der akuten Hepatitis an und für sich keine Therapieindikation gegeben ist. Anders bei der fulminant verlaufenden Hepatitis, hier ist eine Therapieindikation gegeben. Bei der chronischen Hepatitis ist eine Therapie zu evaluieren, darauf werde ich eben heute im Laufe meines Vortrags eingehen. Und auch bei der Leberzirrhose, bei Patienten, wo die HBV-DNA nachweisbar ist, ist auch eine Therapie notwendig. Auch darauf werde ich heute im Laufe meines Vortrags eingehen. Welche Parameter müssen wir erheben, um festzulegen, ob wir einen Patienten therapieren? Das sind biochemische Marker, also die Transaminasen, und auch in weiterer Folge Lebersyntheseparameter. Eine Abdomensonographie ist auch hilfreich. Sie kann Hinweise in Richtung Leberzirrhose geben. Dann brauchen wir die HBV-DNA, und zwar qualitativ und quantitativ. Hilfreich ist, wenn wir Informationen über mögliche Koinfektionen haben, also entweder ausschließen oder bestätigen, die Hepatitis-Delta-Virus-Infektion, HCV, HIV. Und auch Komorbiditäten müssen wir bedenken, gerade wenn hier in Bezug auf die Ätiologie vielleicht ein Fragezeichen vorhanden ist, dann kann auch eine Leberbiopsie hier eventuell weiterhelfen. Gut, die Therapieindikation machen wir an drei Kriterien fest. Das ist zum einen die HBV-DNA, und zwar ist hier immer ein Grenzwert von 2000 internationalen Einheiten pro Milliliter angegeben, beziehungsweise 10.000 Kopien. Nur zur Information, ein Virus ist ungefähr eine Kopie und fünf Kopien entsprechen einer internationalen Einheit. Dann das nächste Kriterium ist die GPD. Hier wird als Grenzwert eine zweifache Erhöhung über den Normalwert angenommen. Und schließlich spielt auch noch die Histologie, und zwar hier die Entzündungsaktivität und der Fibrosegrad eine Rolle. Ich möchte jetzt einmal die REVEAL-Studie vorstellen, um zu erläutern, warum diese 2000 Einheiten bei der HBV-DNA so eine große Rolle spielen, woher die kommen. Das ist eine prospektive Studie aus Taiwan. Da sind 3600 Teilnehmer eingeschlossen worden. Alle Patienten waren HBS-Antigen-positiv. Eine Hepatitis C ist ausgeschlossen worden. Es hat eine sehr große Subkohorte innerhalb dieser Gruppe gegeben. Es waren fast 80% der Patienten. Die waren alle HBE-Antigen negativ, haben normale ALT-Werte gehabt und keine Leberzirrhose. Diese Patienten sind nun 11,4 Jahre im Mittel nachverfolgt worden und danach haben insgesamt 164 Patienten ein hepatozelluläres Karzinom gehabt. Und was man sieht, ist, dass das Risiko, ein hepatozelluläres Karzinom zu bekommen, mit der Viremie zunimmt. Und als Grenzwert haben sich da eben diese 10.000 Kopien oder 2.000 internationalen Einheiten pro Milliliter gezeigt. Wir können also sagen, dass ein HBV-DNA über 2.000 Einheiten ein starker Risikoprädiktor für das Auftreten eines HCC ist. Auch in der Subpopulation hat sich das gezeigt, und das waren immerhin Patienten, die alle HBE-Antigen negativ waren, die normale ALT-Werte gehabt haben und keine Leberzirrhose. Diese Studie hat der Professor Hofer heute schon angesprochen, es sind an für sich auch die REVEAL-Studienteilnehmer, allerdings sind alle Patienten mit Leberzirrhose ausgeschlossen worden und hier auch im mittleren Follow-up 11 Jahre 365 Patienten mit Leberzirrhose, und Professor Hofer hat schon sehr schön gezeigt, dass hier auch mit zunehmender Viremie das Risiko, eine Leberzirrhose zu entwickeln, stark steigt. Gut. Das ist jetzt der Algorithmus für die Therapieindikation. Wenn wir einen Patienten mit chronischer Hepatitis B haben, dann ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen, hat dieser Patient eine Leberzirrhose? Das kann klinisch gestellt werden oder es kann auch sein, dass wir schon eine Biopsie haben, eine Histologie haben und dass hier eine hochgradige Fibrose oder eine Leberzirrhose vorhanden ist. Wenn wir diese Frage mit Nein beantworten, dann ist die nächste Frage oder das nächste Kriterium, das wir uns anschauen müssen, die HBV-DNA. Und wenn die HBV-DNA unter 2000 Einheiten pro Milliliter liegt, dann schauen wir noch auf die Transaminasen. Und wenn die auch nicht über dem doppelten Normalwert liegen, dann besteht an und für sich keine Indikation zur Therapie. Diese Patienten werden monitiert, werden nachbeobachtet regelmäßig. Sollte die HBV-DNA doch über diesen 2000 Einheiten pro Milliliter liegen und zusätzlich die ALT über dem zweifachen Normalwert, dann besteht die Indikation zur Therapie. Wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen der HBV-DNA und den Transaminasen, also entweder hohe HBV-DNA und niedrige Transaminasen oder umgekehrt hohe Transaminasen, niedrige HBV-DNA, dann kann die Leberbiopsie weiterhelfen. Ist da eine höhergradige entzündliche Aktivität oder Fibrose drinnen? Wenn ja, dann eben Entscheidung zur Therapie. Wenn nein, dann kann man trotzdem bei weiteren Risikofaktoren bzw. extrahepatischen Manifestationen eine Therapie überlegen, andernfalls auch keine Therapie, aber weiter nachbeobachten. Jetzt noch einmal zurück hier nach oben. Wir haben zuerst gesagt, keine Leberzirrhose. Wenn wir eine Leberzirrhose haben und wir eine nachweisbare HBV-TNA-Replikation haben, dann besteht auch hier die Indikation zur Therapie. Andernfalls wieder Monitoring. Zurück bitte. Ich habe das Thema Leberbiopsie angesprochen. Wir machen sie zur Erhebung der entzündlichen Aktivität bzw. des Fibrosegrades. Nicht notwendig ist sie bei Patienten mit Leberzirrhose, weil hier eine klare Indikation zur Therapie besteht. Sie ist auch nicht notwendig bei allen Patienten, wo aufgrund von hoher HBV-DNA und hoher Transaminasen auch die Indikation zur Therapie besteht. Umgekehrt, Patienten, die auch aufgrund der Transaminasen und der HBV-DNA keine Indikation zur Therapie haben, da brauche ich auch nicht biopsieren. Umgekehrt, wie bereits gesagt, bei allen Patienten, wo eine Diskrepanz zwischen HBV-DNA und Transaminasen vorhanden ist, die Patienten gehören biopsiert. Auch an eine Biopsie denken muss man, um andere mögliche Gründe einer Lebererkrankung zu evaluieren. Wenn ich einen Patienten behandle, welche Therapieendpunkte habe ich dann? Das ist zum einen die Normalisierung der Transaminasen. Das ist ein sogenanntes biochemisches Ansprechen. Dann die Reduktion der HBV-DNA. Das gehört zum virologischen Ansprechen. Zum virologischen Ansprechen gehört auch bei den prime HBE-Antigen-positiven Patienten die Serokonversion hin zu den HBE-Antigen-negativen, HBE-Antigen-körperpositiven. Und ideal wäre natürlich die Serokonversion des HBS-Antigen, die wir leider nicht sehr oft sehen. Parallel mit dem biochemischen und virologischen Ansprechen ist noch eine Verbesserung der Histologie, also ein histologisches Ansprechen zu sehen. Dann die Definitionen und Kriterien für ein Therapieansprechen. Ganz kurz, weil ich in einem späteren Tier noch einmal darauf zu sprechen komme. Es gibt einen initialen Response. Wenn ich nach 12 Wochen Therapie einen Viruslastabfall von mindestens einer Logstufe habe oder umgekehrt einen Non-Response, wenn dieser Viruslastabfall fehlt. Auf der anderen Seite oder am anderen Ende nach 6 Monaten dann einen partiellen Response, wenn ich zwar eine Suppression der HBV-DNA habe, aber sie prinzipiell noch nachweisbar ist, also wenn sie nicht vollständig supprimiert ist. Von einer vollständigen, von einem vollständigen Response spreche ich, wenn eben die Virusreplikation vollständig ist, keine HBV-DNA mehr nachweisbar ist. Und vielleicht auch noch das hier wichtig, der virologische Durchbruch. Wenn ich zwar primär mal eine adäquate Suppression erreiche, aber der Patient dann um mehr als eine Logstufe wieder ansteigt unter Therapie, dann spricht man von einem virologischen Durchbruch und dann ist an Mutationen, an Resistenzen zu denken. Ganz kurz zum Therapiemonitoring. Biochemische Parameter werden alle 3 Monate erhoben. Die HBV-DNA nach 3 Monaten, 6 Monaten, nach einem Jahr. HBE-Antigen bzw. HBE-Antikörper nach 3 Monaten. Und wie schon gesagt, an Resistenzmutationen muss man immer dann denken, wenn es entweder initial keinen Response gibt oder wenn es zu einem Wiederanstieg der Viremie kommt. Welche Medikamente sind zugelassen? Im Grunde gibt es 2 oder 3 Gruppen, nämlich einerseits auf jeden Fall einmal das Interferon. Das wirkt antiviral über immunmodulatorische Eigenschaften. Hier spielt vor allem eben das pegylierte Interferon die heute größere Rolle im Vergleich zu den alten Interferonen, weil es einfach einfacher zum Anwenden ist, einmal in der Woche eine subkutane Injektion. Dann haben wir die Nukleosid-Analoga und die Nukleotid-Analoga. Beide wirken über eine Hemmung der HBV-Polymerase. Da gibt es das Lamivudin, das ist ein älteres Präparat, das schon sehr lange bekannt ist, das jetzt nicht eine sehr hohe antivirale Potenz hat und ich glaube, Professor Müller wird dann auch noch darauf eingehen, natürlich ein Problem mit den Resistenzen hat. Modernere Substanzen sind das Entecavir und das Delbivudin, also das Sibivo. Bei den Nukleotiden, das Adefovir ist auch ein älteres Präparat und dafür aber das Tenofovir, das Viread, eine neue Substanz mit einer sehr hohen antiviralen Potenz und hat auch in Bezug auf die Resistenzentwicklung sehr positive Eigenschaften, also sehr geringe oder keine. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Bei den pegylierten Interferonen haben wir als Vorteil die begrenzte Therapiedauer. Also hier ist es meistens ein Jahr. Auf der anderen Seite, hier ist der Nachteil, innerhalb dieses Jahres eine sehr schlechte Verträglichkeit. Interferon gibt es keine Resistenzen und es gibt in Bezug auf die HBE-Antigen-Serokonversion einen größeren Erfolg im Vergleich zu den Nukleosiden oder Nukleotiden. Nachteil, wie gesagt, die schlechte Verträglichkeit, ein moderater antiviraler Effekt. Es wird subkutan angewendet im Vergleich zur oralen Anwendung der Nukleoside bzw. Nukleotide und es ist kontraindiziert bei fortgeschrittener Leberzirrhose bzw. dekompensierter Leberzirrhose. Umgekehrt, die Nukleoside und Nukleotide sind sehr potente antivirale Substanzen, die sehr gut vertragen werden. Sie können oral angewendet werden und sie können auch bei Patienten mit Leberzirrhose verwendet werden. Der Nachteil ist die unklare Therapiedauer, oft eine jahrelange Therapie. Es gibt eben je nach Präparat eine mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeit der Mutation und der Resistenzentwicklung und die Rate, die HBE-Antigen oder HBS-Antigen-Serokonversionsrate ist niedriger als beim Interferon. Das Bild oder diese Studie hat Professor Hofer schon erwähnt, dass eben die HBE-Antigen-Serokonversion eben doch ganz wichtig ist, weil sie mit einer signifikant besseren Überlebensrate einhergeht. Welche Therapie wählen wir jetzt? Es gibt also Interferon, es gibt Nukleoside, Nukleotide. Die Therapie ist sicherlich individuell festzulegen. Es gibt an und für sich in den Guidelines keine Empfehlungen. Es gibt aber sehr wohl einige Punkte, die zu beachten sind und die hilfreich sein können in der Entscheidungsfindung. Wer profitiert vom Interferon? HBV-Genotyp A bzw. B, das haben wir heute auch schon einmal gehört. Patienten mit einer eher geringeren Viruslast, aber auf der anderen Seite einer stärkeren Erhöhung der Transaminasen, Patienten, die noch nie Interferon gehabt haben. Umgekehrt Kontraindikation für Interferon, habe ich auch schon erwähnt, Patienten mit einer dekompensierten Leberzirrhose oder einer fortgeschrittenen Leberzirrhose. Bei einer Child-A-Leberzirrhose kann man sehr wohl über das Interferon diskutieren. Eine absolute Kontraindikation ist die Schwangerschaft und die Stillzeit aufgrund der Teratogenität des Interferons. Gut, das ist auch aus den EASL Clinical Practice Guidelines, die dieses Jahr publiziert worden sind. Sie sehen auf der unteren, auf der X-Achse Medikamente, nämlich das Interferon, Lamivudin, Adefovir, Entecavir, also das Paraclude, das ist das Delbivudin, das Sibivo und das ist das Tenofovir, das Viread. Und man sieht nun einerseits, also das, hier, da geht es um die ALT-Normalisierung nach 48 Wochen Therapie. Wir sehen, dass das Interferon hier im Vergleich zu den Nukleosiden und Nukleotiden deutlich schlechter abschneidet. Und wie Professor Hofer schon erwähnt hat, sind die HBE-Antigen-negativen Patienten hier in blau dargestellt, meistens eigentlich besser im Therapieerfolg als die HBE-Antigen-positiven Patienten. Das sieht man auch bei der HBV-DNA. Auch hier die HBE-Antigen-negativen Patienten erfolgreicher in der Therapie als die HBE-Antigen-positiven Patienten. Und bei der HBE-Antigen-Serokonversion, das betrifft natürlich nur Patienten, die initial HBE-Antigen-positiv waren, da sehen wir, dass Patienten, die mit pegylierten Interferon behandelt werden, höhere Serokonversionsraten erreichen als Patienten, die mit Nukleosiden oder Nukleotiden behandelt werden. Gut, wie könnte nun so ein Therapiealgorithmus ausschauen, wenn die Indikation besteht? Wir müssen uns also entweder für pegyliertes Interferon oder Nukleoside oder Nukleotide entscheiden. Wenn wir uns fürs Interferon entscheiden, prinzipiell HBE-Antigen-positive und negative Patienten, wobei wahrscheinlich eher die HBE-Antigen-positiven Patienten das Interferon bekommen. Wenn wir sie behandeln, dann über meistens 12 Monate, wenn sie ansprechen, im Sinne da einer Serokonversion, dann würden wir sie noch 3 bis 6, also würden wir sie alle 3 bis 6 Monate monitieren. Wenn kein Ansprechen vorhanden ist, dann kann man nach einer Therapie auch noch ein paar Monate vergehen lassen, weil das Ansprechen manchmal ein bisschen verzögert kommt. Ansonsten würde man sich für ein Nukleosid oder ein Nukleotid entscheiden. Nach 12 Wochen kontrolliert man und wie schon erwähnt, es gibt den primären Non-Response, also einen Abfall der Viruslast von weniger als einer Logstufe. Hier muss dann die Substanz angepasst werden. Wenn es einen Response gibt, dann behandelt man weiter. Nach 24 Wochen gibt es dann wieder eine Kontrolle. Wenn ich einen vollständigen Response habe, also die HBV-DNA vollständig unterdrückt ist, nicht mehr nachweisbar ist, dann kann man die Therapie fortsetzen. Es wird alle 3 bis 6 Monate monitiert, kontrolliert. Wenn ich einen partiellen Response habe, also einerseits zwar eine Suppression der HBV-DNA, aber doch die HBV-DNA noch nachweisbar ist, dann werde ich bei der Verwendung, also wenn ich bis jetzt eine antivirale Substanz mit niedriger genetischer Barriere verwendet habe, eine zweite Substanz zugeben. Wenn ich schon eine hohe genetische Barriere habe bei dem Medikament, das ich verwende, fahre ich da fort, muss aber eben engmaschig kontrollieren. Wie könnten da Therapieendpunkte ausschauen? Bei primär HBE-Antigen-negativen Patienten wird man Langzeit therapieren. Man kann natürlich nach einigen Jahren daran denken, ob man mal einen Absetzversuch macht. Bei den anderen Patienten, die primär HBE-Antigen-positiv waren, ist im Falle einer Serokonversion des HBE-Antigens die Therapie nach weiteren 6 bis 12 Monaten abzusetzen. Und wenn ich eine HBS-Antigen-Serokonversion habe, also den Idealfall, dann kann ich die Therapie auch absetzen. Ganz kurz noch spezielle Patientengruppen. HBV, also Hepatitis D-Virus-koinfizierte Patienten, werden mit Interferon behandelt und zwar mindestens ein Jahr. Nukleoside oder Nukleotide bringen hier sehr wenig. Fulminante Hepatitis haben wir schon gehört, aber vielleicht noch die immunsupprimierten Patienten oder Patienten vor Chemotherapie, Patienten mit Knochenmarkstransplantation, Stammzelltransplantation. Hier werden die Patienten, die HBS-Antigen-positiv sind, unabhängig von der Viruslast behandelt mit Nukleosiden und Nukleotiden. Und was also ganz wichtig ist, darauf muss man hinweisen, auch Patienten, die HBS-Antigen-negativ sind, aber HBC-Antikörper-positiv sind, die werden behandelt. In dem Fall kann man diskutieren, aber ich tendiere eher dazu. Gut, ich möchte noch auf die Literatur hinweisen. Auf der Homepage der ÖGGH werden bald die aktuellen Leitlinien zu finden sein vom letztjährigen Konsensus. Dann sehr aktuell die EASL-Leitlinien, die sind dieses Jahr veröffentlicht worden und auch die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen hat aktuelle Guidelines, die sind von 2007. Zusammenfassung, ich habe gezeigt, dass die HBV-DNA ein sehr starker Risikoprädiktor für die Entwicklung zu Leberzirrhose und hepatozellulärem Karzinom ist, dass die Therapieentscheidung in Abhängigkeit von HBV-DNA, den Transaminasen oder der GPT, ALT und der Histologie getroffen wird. Die Therapie kann mit Interferon oder Nukleosiden und Nukleotiden erfolgen. Das Therapieziel ist ein virologisches Ansprechen im Sinne einer Reduktion der HBV-DNA, einer Serokonversion des HBE-Antigen oder der Idealfall einer Serokonversion des HBS-Antigen. Kontrollen finden in definierten Abständen statt und wichtig ist, dass die Therapie beim Auftreten von Resistenzen oder Mutationen im Fall eines virologischen Durchbruchs angepasst werden muss. Und das ist dann auch die Überleitung zum Professor Müller. Vielen Dank.